Di dritte Periode, die Jean Piaget hier vorgelegt hat als seine Theorie, das ist konkret operationale Periode. Das ist die Periode, wo Kinder zur Schule gehen. Und in der Schule lernen sie logische Denkweise, die sie auf konkrete Situationen verwenden können. Vor allem Umgang mit den Zahlen. Ja, das wird ja in der Schule in erster Linie gelehrt und manches Mal ein sehr schwieriges Gebiet. Es gibt Kinder oder wenige Kinder, die sofort die Mathematik kapieren. Und es gibt viele Kinder, die damit Schwierigkeiten haben. Vor allem in der Übergangsphase von der präoperationalen zu der konkret operationalen Periode. So in der zweiten Periode ist ein Kind noch verträumt, während dann in der Schule sie diese Verträumtheit ablegen müssen und konkret, logisch so denken lernen. Und es fiel mir auch sehr schwer, muss ich sagen. Ich glaube, es war in der zweiten Klasse oder so, oder dritten Klasse, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, in der zweiten Klasse. Unser Lehrer brachte uns bei, dass ein Kranich zwei Beine hat und eine Schildkröte vier Beine hat. Und ja, wenn man sechs so Kranichbeine sieht, wie viele Kraniche sind dahinter? Man sieht nur die Beine, nicht wahr? Und es sind sechs. Und ich hatte solche Not, weil ich irgendwo gelesen hatte, dass ein Kranich in der Nacht auf einem Bein steht. Und ich war verzweifelt, weil es so viele Möglichkeiten gibt, dass ein Kranich hier auf einem Bein steht, nicht wahr? Hinter diesem Wand. Und man sieht sechs Beine. Es kann sechs Kraniche sein, es kann drei Kraniche sein, es kann vier, fünf, je nachdem. Und es kann doch gar nicht sein, dass es so viele unterschiedliche Antworten gibt auf eine Frage. Und ich war verzweifelt und ich lief zu meiner Mutter und heulte bei ihr vor. So eine unmögliche Frage stellt unser Lehrer. Ja, das war eine große Not. Daran erinnere ich mich. Aber diese Verträumtheit musste ja verloren gehen. Ja, wie traurig muss es wohl für meine Mutter gewesen sein, dass ich nicht mehr so verträumt war, sondern so nüchterner und nüchterner. Eins und eins ist immer zwei. Für Ewigkeit immer zwei. So eine Denkweise mir angeeignet habe. Aber das ist die Periode, wo man konkret, logisch denken muss und der eigene Denken so entfalten muss und auch anwenden muss für die konkrete Situation. Auch in diesem Alter lernt ein Kind die Landkarte zu lesen und zu verstehen, in welche Richtung Städten, Ortschaften und Straßen verstreut sind. So eine geistige Fähigkeit entwickelt sich auch im Zusammenhang stehend mit der anatomischen, physiologischen Entwicklung des Gehirns. Ich habe es sehr bestätigend empfunden, als ich auf der neurologischen Abteilung arbeitete und EEG gelernt habe. Es findet eine sprunghafte Veränderung statt, um 6. Lebensjahr herum, in dem EEG. Das Muster von EEG, also unter 6 Jahren, ist immer noch infantil, sehr kleinkindhaft. Aber um 6 Jahre herum ändert sich plötzlich. Es ist noch labil, jugendliches EEG, aber das Muster ist sehr anders. Und es scheint in der Tat um 6 Jahre herum solche neurologische Veränderung im Gehirn stattzufinden, sodass diese Veränderung im EEG sich auch dementsprechend zeigt und auch geistig in der Tat in dem Schulalter ein Kind viel mehr nicht nur aufnahmefähig ist, sondern auch operational fähiger ist als vorher. Dann kommt die letzte Phase. Formal operationale Periode. Ab etwa 11 Jahren fängt ein junger Mensch an, abstrakt zu denken. Und dieses Werkzeug, das Sie in der Schule mitbekommen haben, damit können Sie nicht nur bestehende Objekte und Tatsachen interpretieren oder auch vergangene Sachen auch erklären, sondern auch Sie können in die Zukunft hineindenken. Wenn das und das und das geschieht und zusammenkommen, was wird sich dann in der Zukunft ergeben? So eine Vorausschau, eine theoretische Vorausschau in die Zukunft hinein, das wird ab 11. Lebensjahr oder um das Alter herum erst möglich. Was auch mit der Entwicklung des zentralen Nervensystems zu tun hat. Diese sogenannte logische Schlussfolgerung in die Zukunft hinein. Aber auch ein junger Mensch in diesem Alter beginnt, die Erlebnisse und auch Gegenstände in Perspektive zu setzen. Es ist nicht mehr schwarz-weiß Denkweise, sondern die graue Zone erweitert sich. Es gibt mehrere Möglichkeiten zwischen den beiden Extremen. Diese perspektivistische Denkweise ist erst ab Pubertät uns möglich. Obwohl wir als Eltern unseren Kindern versucht haben beizubringen, denk doch an andere Menschen, wie die anderen Menschen darüber nachdenken, darüber denken und wie sie sich auch fühlen würden, wenn das und das und das und geschehen würde. Oder wenn du das oder das andere tust oder nicht tust. Ein Kind unter 11 Jahren hört es, aber kann sich nicht in die Lage eines anderen so konkret hineinversetzen. Das ist erst möglich ab Pubertät. So entfaltet sich ein sehr anderes Selbstkonzept in dieser Periode. Wenn ein Kind vor dieser formal operationalen Periode gefragt würde, wer bist du? Dann würde dieses Kind Ihnen eine Antwort geben mit lauter äußeren Attribute. Das heißt Namen, ja, ich bin Jörg, so wie wir gehört haben, ich bin Jens, ich bin so und so, der Name kommt. Und ich gehe zu so und so Schule. Ich wohne dort und dort. Mein Bruder heißt so, meine Schwester heißt so. Meine Eltern also machen dieses und jenes. Es sind alle äußere Attribute. Mit diesen äußeren Attributen versucht ein Kind, sich selbst, wer er ist oder wer sie ist. Aber nicht mehr ab zur Pubertät, in der formal operationalen Periode. Ja, eine Antwort auf die Frage, wer bist du, was für ein Mensch bist du, kommt eine Antwort, so noch persönlicher. Ja, ich bin extrovertierter Mensch. Ich bin introvertierter Mensch. Ich habe diese und jene Charaktereigenschaften. Und mit solchen etwas philosophischen und ja, psychologischen Attributen, internen Attributen, beschreibt ein Mensch ab Pubertät sich selbst. So ein Selbstbegriff, Selbstkonzept ist etwas, was ein Erwachsener voneinander erwartet, wenn man sich beschreiben soll. So entwickelt sich anderes in der Persönlichkeit. Hier in der letzten Phase. Und diese letzte Phase soll nicht mehr fortsetzen, bis ins hohe Alter hinein. Wir haben die Persönlichkeitsentwicklung aus der Sicht der kognitiven Entwicklung bis jetzt gesehen. Aber es gibt wieder weitere Perspektive. Zu unserer Persönlichkeit gehört auch der Moralbegriff. Und das macht sich auch unterschiedlich in einem Menschen bemerkbar. Wie stark oder wie schwach, was für einen moralischen Begriff ein Mensch hat. Davon hängt es auch ab, wie ein Mensch auch beschrieben wird. Aber diese moralische Begriffe oder Moralbegriff ist etwas, was sich entwickelt. Dieser Forscher Jean Piaget hat auch dazu moralische Entwicklung in seine Theorie aufgestellt. Moralische Entwicklung nach Jean Piaget. Er sprach von der äußeren und inneren Moralität. Äußere Moralität. Damit meint er, dass ein Kind etwa so 5 bis 10 Jahren sich nach den Regeln richten. Wenn eine Autoritätsperson bestimmte Regeln dem Kind vorzeigen, das und das und das muss eingehalten werden. Ein Kind von unter 10 Jahren, also betrachten, dass diese Regeln absolute Regeln sind. Und sich danach zu richten, das ist gut. Aber dass man eine solche Regel nicht einhält, das ist böse. Dieses gut und nicht gut, recht und nicht recht, das wird nach den Regeln gerichtet, die von Autoritätspersonen aufgestellt worden sind. So dass der Moralbegriff in dieser Altersstufe unter Umständen von Haus zu Haus, von Familie zu Familie sich unterscheiden kann. Was in einer Familie nicht recht ist, kann in einer anderen Familie durchaus recht sein. Und Schuldgefühl kommt unterschiedlich in einem auf. Es ist keine generelle Moralität, sondern sehr spezifische, eher familienspezifische oder gesellschaftsspezifische Moralität. Aber dann verändert sich diese äußere Moralität und entwickelt sich jetzt eine innere Moralität. Ab 10 oder 11 Jahren. Was das bedeutet? So ein Kind oder junger Mensch in diesem Alter beginnt, ein Urteil über das Gute und Schlechte oder Gut und Böse oder Rechte und Unrechte zu fällen, je nach der Absicht eines Menschen. Er hat so eine Untersuchung durchgeführt, Jean Piaget. Er hat die Kinder gefragt. Es sind hier angenommen, es sind hier 10 Tassen. Und ein Kind wollte diese 10 Tassen auf einer Tablette tragen. Aber dieses Kind stolpert und fällt um. Und hier sind alle Tassen, 10 Tassen kaputt gegangen. Und das ist also ein Bild. Dann zweites Bild. Hier trägt ein Kind wieder 10 Tassen. Aber dieses Kind ist ärgerlich über etwas und nimmt eine Tasse aus dieser Tablette weg, stellt sie hin und weg und wirft diese Tasse an die Wand. Und eine Tasse ging kaputt. Die Kinder werden gefragt. Ja, was ist gut und was ist falsch? Ein Kind vor 10 Jahren würde sehr wahrscheinlich antworten, ja, der erste Junge, der 10 Tassen kaputt gemacht hat, der ist böse. Er hat 10 Tassen kaputt gemacht, während der zweite Junge nur eine Tasse kaputt gemacht hat. Aber ein Kind ab 10 Jahren würde etwas anderes urteilen. Ja, der erste Junge, das war ja ein Unfall. Er ist ja einfach umgefallen und 10 Tassen sind kaputt gegangen. so milde Umständen müssen diesem ersten Jungen zugesprochen werden. Während der zweite Junge, der hat eine Absicht gehabt, um diese Tasse richtig kaputt zu machen. Und diese Absicht, das ist falsch. Wie würden Sie so ein Urteil fällen? Nicht? Und das ist die Frage, die Jean Piaget gestellt hat. Und diese äußere Moralität und innere Moralität hatte ja als Grundlage der Moral, also begrifflichen Entwicklung der Moral so gemacht. Aber es gab noch einen anderen Forscher, dessen Theorie als eine weit verbreitete Theorie von vielen angenommen wurde. Das ist Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg, auch ein Amerikaner. Seine Theorie ist auch nicht ohne Kritik so angenommen worden. Deshalb müssen Sie nicht alles glauben, was diese Leute sagen. Sie sollen auch kritisch bleiben. Aber es hat so sehr gute Ansätze in seiner Lehre. Und Kohlberg hat sich Piagets kognitiven Entwicklungslehre auch angelehnt, um seine Theorie aufzustellen. Und als erste Stufe, präkonventionale Stufe genannt, präkonventionale Stufe. Und diese Stufe hat jeweils zwei Unterteilungen. Und erste Stufe ist Bestrafung und Belohnung Prinzip. So, im Kleinkindesalter werden die Kinder von den Eltern trainiert und gelehrt, was recht ist und was unrecht ist. Und ein Kind kann lernen, die Unterscheidung von Gut und Bösen, je nachdem, ob das Kind für seine Aktion belohnt wird oder auch bestraft wird. Was bestraft wird, ist grundsätzlich böse und unrecht, während was belohnt wird, grundsätzlich gut ist. Aber in der praktischen Situation kann es ja auch solche Gelegenheit auch geben, die gleiche Aktion mal gut ist und mal nicht gut ist, denken wir. Also an ein praktisches Beispiel. Da ist also Feuerlöschapparat, also an der Wand gehängt. Und für ein Kind ist es unwahrscheinlich interessant, nicht mehr damit zu hantieren. Und da versucht dann ein Kind, diese Feuerlöschapparat aus dem Wand, nicht wahr, wegzunehmen und damit zu spielen. Aber diese Tat ist grundsätzlich Ich war in einer solchen normalen Situation falsch. Er hat etwas, was zur Öffentlichkeit gehört, einfach für sich genommen, zu seinem Spaß und damit gespielt. Dann, wenn das Kind entdeckt wird, wird es eine Strafe bekommen dafür. Und dann lernt dieses Kind, das ist falsch, das ist nicht richtig. Nun, wenn aber irgendwo ein Feuer ausgebrochen ist und dieses Kind wieder diesen Apparat auf der Wand nimmt und zum Feuer, nicht wahr, den Strahlen so ausstrahlt, das Kind wird belohnt, gelobt. Aber die Aktion ist gleiche. Apparat von der Wand nehmen und machen. Nicht? Dann damit spritzen. Aber wenn keine gute Erklärung da ist, kann ein kleines Kind diese Aktion nicht unterscheiden. So eine Bestrafung und Belohnung, mal bestraft und mal belohnt, das verwirrt dieses Kind. Deshalb ohne Erklärung geht es nicht. Und inwieweit ein Kind diese Erklärung also richtig versteht, hängt von der kognitiven Entwicklung auch ab. Aber wie dem auch sei, ein Kind wird hier konditioniert, um moralischen Urteil zu fällen, was recht und was unrecht ist, je nachdem, ob das Kind belohnt wird oder bestraft wird. Und zweite Phase ist Lustprinzip. Was einem gut tut, das ist recht. Das ist so eine Phase, wo ein Kind zum Beispiel nach Bonbons sucht. Das ist ein Beispiel. Und solange das Kind nicht von der Mutter oder von dem Vater entdeckt wird, dann dieses Bonbons schmeckt gut. Und dieses Bonbon zu essen, aus der Dose zu nehmen und zu essen, das ist für das Kind gut. Während, wenn ein Kind mit dem Messer spielt und zufällig schneidet dieses Kind mit dem Messer den Finger, das ist eine Bestrafung für dieses Kind. So lernt dieses Kind, ja, es tut mir nicht gut, deshalb ist es nicht recht. Ein Begriff des Recht und Unrechtes wird von dem Lustprinzip beurteilt. Aber ein solches Kind entwickelt sich auch und kommt in die nächste Phase, konventionale Stufe. Und das Prinzip wird: gutes Kind Prinzip genannt. Das heißt, was die anderen Menschen einen loben, das ist gut. Und was die anderen Menschen schlecht heißen, das ist schlecht. So dass man im Prinzip moralisch ist, oder so dass ein Kind moralisch ist, wenn es ein gutes Kind ist. So kontrolliert dieses Kind sein Verhalten. Um ein gutes Kind zu sein, um damit die Akzeptanz von den, also bedeutungsvollen Erwachsenen zu erleben. Oder auch solche negative Beurteilung der Erwachsenen aus dem Weg zu gehen. Das wird wie ein Geländer, wo ein Kind sein Moralkonzept also entwickelt. Und die vierte Stufe ist Gesetz und Ordnung. Prinzip genannt. In diesem Alter, das ist also konkret operationalen Periode, es gibt bestimmte Gesetze und Ordnung in der Gesellschaft, die nicht nur von der Familie, sondern auch sozusagen von der Regierung der Gesellschaft verordnet worden sind. Und solange man sich an diesen Gesetzen und der Ordnung hält, verhält man sich moralisch. Und wenn man davon abkommt, dann ist es unmoralisch. Das geht im Grunde genommen in das hohe Alter hinein. Und danach richten sich die meisten Menschen. Aber Herr Kohlberg ging noch weiter. Postkonventionale Stufe. Und hier, in dieser fünften Stufe, wird er sehr kritisch von manchen anderen Forscher auch betrachtet. Das ist also Vertrag, Prinzip genannt. Er ging davon aus, dass gewisse Gesetze und gewisse Ordnung nur ein Vertrag ist. Vertrag zwischen den Menschen. Und so ein Vertrag kann jederzeit wieder verändert werden, je nachdem unterschiedliche Bedürfnisse aufkommen. Und so vertritt er eine sehr liberale Haltung und eine liberale Stellung in der Gesellschaft. Und das haben wir ja vor allem in den letzten Jahren sehr stark gemerkt. Und das wurde auch in Deutschland, nicht nur in Deutschland, aber eigentlich in der westlichen Welt sehr oft in manchen Ländern praktiziert worden. Scheidungsgesetz. Nicht? Scheidungsgesetz war über hunderte von Jahren nach dem Schuldprinzip aufgebaut. Wenn jemand sich an seinem Partner und an dem Ehegatten schuldig macht durch den Ehebruch, dann konnte diese Ehe eventuell geschieden werden. Aber dieses Schuldprinzip wurde verlassen, weil man davon ausging, dass die Ehe ein Vertrag zwischen den beiden Menschen ist und nicht mehr von Gott verordnet. Gott wurde aus dem ganzen Bild weggeschafft, sodass die Ehe nicht mehr eine solche Beziehung ist, die so lange anhält, bis der Tod scheidet. Ja, dadurch wurde dieses Schuldprinzip durch das Zerrüttungsprinzip ersetzt. Wenn praktisch die Ehe nicht mehr besteht, weil sie so zerrüttet ist, dann kann die Ehe im Prinzip nach einem Jahr geschieden werden, wo man die Zerrüttung praktisch bestätigt. Mindestens ein Jahr. Das ist ein Punkt, wo moralischer Begriff durch ein Vertragsprinzip verändert wird. Abtreibungsgesetz. Das ist ein anderes Beispiel. Früher hat man sehr behutsam wegen der Ehrfurcht vor dem Leben und auch vor der Schöpfung und vor dem Schöpfer dieses Abtreibungsgesetz formuliert. Aber jetzt wird diese Abtreibung nicht mehr unter diesem Aspekt behandelt, sondern nach dem Vertragsprinzip. Ein Kind wird nicht mehr als ein Kind mit Respekt angesehen, sondern ein Kind wird es, sobald es geboren wird oder nach dem vierten Monat. Wie ist es in Deutschland? Ist Abtreibung zulässig nur in den ersten 3 Monaten oder auch noch weitere Monaten? Noch nicht. Ja, aber in gewissen Ländern ist es auch gesetzlich sogar auch erlaubt. Ich war nach diesen 3 Monaten auch Abtreibung vorzunehmen. Wie in den ersten 3 Monaten. Also es ist furchtbar. So empfinde ich. Aber der Moralbegriff wird durch dieses Vertragsprinzip dann verändert. Auch Ehegesetz. Ich hoffe, dass ich nicht ins Gefängnis eingesperrt werde für das, was ich jetzt sage. Aber also ich zur Schande von Kanada muss ich sprechen. Nicht in allen Provinzen, aber in einer Provinz ist homosexuelle Ehe gesetzlich als Ehe anerkannt. Und diese Eltern haben das Recht, Kinder zu adoptieren. Und das ist so ein etwas, was ich einfach von meiner Berufsperspektive her nicht akzeptieren kann. Unmöglich. Was soll dann aus diesen Kindern werden? Das ist mein erster Schrei. Aber weil das als Vertrag von bestimmten Menschen und Politikern und auch Lobbys angesehen wird. Ehe ist ein Vertrag. Wird der Moralbegriff durch diesen Vertrag verändert. Und das ist also etwas, was sehr kritisch deshalb auch behandelt wird, weil nach dem Schema von Kohlberg so aussieht, dass er mehr als die Gesetz- und Ordnungsprinzip. Man hätte sich so emanzipiert von der Tradition und von bestimmten Rahmen. Aber Ich habe sie gewarnt. Sie müssen nicht alles glauben. Sie sollen kritisch sein, wenn auch eine solche Theorie aufgestellt wird. Nun, in manchen Dingen, in manchen anderen Dingen ist es durchaus so etwas auch zulässig. Zum Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzung. Nicht? Das ist ja durchaus als Vertrag anzusehen. Und wo gewisse Risikofaktoren ausgeschlossen werden können, kann man sicherlich auch mit einer erhöhten Geschwindigkeit fahren. Ob man das tun soll oder nicht, das ist nicht meine Meinung. Aber Geschwindigkeitsbegrenzung ist überhaupt als Vertrag anzusehen und nicht unbedingt also von Gott gegebene eine Ordnung. Das ist das nicht. Das kann man ja verändern. Aber es gibt die Dinge, die meiner Meinung nach so prinzipielle Dinge sind, ohne die Menschlichkeit also verloren geht und auch Mensch sein und erhöht wird. Gut, ich habe genug schon davon gesprochen. Aber es gibt wieder etwas anderes. Das ist universale Ethikprinzip. Im Gegensatz zu dem Punkt 5 wieder gibt es auch solche universale Ethik. Denken Sie Widerstandskämpfer im Dritten Reich. Sie haben sich für die Menschenwürde eingesetzt, aber das, was sie taten mit ihrem Glauben und Überzeugung, das sei gegen die Menschenwürde, wurde damals von der Gesellschaft als Schuld und Vergehen angesehen und gesetzlich auch hart bestraft. Aber diese Menschen hatten den Mut, nicht nur den Mut, sondern auch so ein ethisches, moralisches Prinzip, für das sie ihr eigenes Leben auch geopfert haben. Es gibt so eine universale Ethik. Und solche Widerstandskämpfer wurden ja auch in mancherorts als kriminell behandelt. Die Frage ist natürlich, wie weit wir diesen Widerstandskampf und Kämpfer auch immer als die Heilige und als ethisch-moralisch höher stehende Menschen betrachten können. Also das ist eine andere Frage, die nicht hier schnell beantwortet werden kann. Aber ist das nicht so, dass es solche universale Ethik gibt, solche prinzipielle Ethik gibt, so dass manches Mal Gesetzgebung durchaus falsch sein kann. Und diesen Widerstandskämpfer im Dritten Reich, aber auch diesen Martin Luther King wird auch oft zitiert, der gegen diese Rassendiskriminierung sich eingesetzt hat und zwar zum Opfer Einstellung eines Menschen, sich mit den Jahren entwickelt. So, haben Sie irgendwelche Fragen?
Können wir auch von der Bibel ja was sehen, zum Beispiel bei einem Daniel.
Ja. Ja, richtig, ja.
Von Staatsseite her und von Gottesseite her.
Ja.
Nicht nur auf der Ebene der Menschen, sondern auch zu Gott hin und zu Menschen hin.
Ja. Ja. Das ist richtig, ja. Und das ist ja auch nicht so eine unerschütterliche Prinzipien. Ja. Bitte schön. Ja. Ja, also ich muss sagen, das ist keine biblische Lehre, was ich hier gegeben habe, nicht, sondern das ist eine psychologische Lehre und universale Ethik. Darunter versteht Kohlberg so eine Ethik, die mit der Menschenwürde also zu tun hat. Ja, deshalb zitiert er also Gandhi oder Martin Luther King oder auch solche Widerstandskämpfer im Dritten Reich, die für die Menschenwürde sich eingesetzt haben und nicht unbedingt gegen die politische Programme. Und ja, auch viele ungenannte Menschen, die unerkannt sich aber für das Wohl der anderen Menschen eingesetzt haben. Als ich das Buch über das Trauma und Traumabewältigung vorbereitete, las ich einige Bücher von Leuten, die im Konzentrationslager, in der japanischen Konzentrationslager in Indonesien, sich befanden. Und also so erschütternd, was diese Leute unter Japaner gelitten haben. Aber dort gab es Schwestern, also in Indonesien, in diesen Lagern, so katholische Schwestern. Sehr wahrscheinlich haben sie noch nicht damals Schwestern nach Indonesien geschickt, nicht wahr? Aber es gab katholische Schwestern, die sich für das Wohl dieser elenden Menschen selbstlos eingesetzt haben. Und eine Autorin, die diese ganze Situation beschreibt. Sie war ja sie war keine gläubige Frau. Aber sie war so tief bewegt von der Hilfsbereitschaft und der Selbstlosigkeit von diesen Schwestern. Und diese Schwestern haben ihre Nische gefunden, ihren Platz gefunden. Sie lebten auf in dieser äußerst schwierigen Situation. Und das war für die Leute, die dort hoffnungslos dahin lebten, die einzige Hoffnung. Aber diese Autorin schreibt, in dieser Lager war ein Schmuggeln strengstens verboten und Außenkontakt war absolut untersagt. Aber sie waren ja am Verhungern. Und sie konnten nur so etwas Essbares, vor allem Eier und manchmal auch so ein Fleisch und irgendetwas, konnten sie nur durch den Schmuggeln mit den, nicht wahr, also Ortseingesessenen gewinnen. Ja, sie hatten ja noch ihre private Sachen, Schmuck oder Kleidungsstück oder irgendetwas, was für die Indonesier von großem Wert war. Dafür haben sie dann ihren Lebensmittel, nicht wahr, ihnen gegeben. Wer hat es gemacht? Natürlich haben die Schwestern gemacht. Schwestern hatten ein Ansehen bei den Wächtern. Sie konnten nichts Falsches machen für die Wächter, sodass sie relativ größere Freiheit hatten, ein- und auszugeben. Außerdem hatten sie ja solche Kleidung, nicht wahr, wo sie dann darunter vieles verstecken konnten. Und sie wurden nicht kontrolliert. Die Schwestern haben so etwas, nicht wahr, gemacht, was strengstens verboten war. Das ist so ein Beispiel, universelle Ethik für die Menschenwürde, um Menschen zu helfen. Gewisse Gesetze sind in der Tat vom Menschen gegeben. Ja, so ein Beispiel wäre universelle Ethik. So. Wenn Sie keine Fragen haben, können wir auch jetzt nicht mehr abschließen. Ja. Nicht? Heute Nachmittag dann um 2 Uhr.